ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Leonie Schöler ist zu Gast, Historikerin, Autorin, Literaturwissenschaftlerin. Schönen guten Tag erstmal.
Ja, guten Tag.
Du hast sicherlich keine Visitenkarte mehr in deiner Generation, oder?
Nee, aber ich habe ein paar Mal schon eine Visitenkarte in die Hand gedrückt und war dann so, ja, danke schön. Habe sie peinlich berührt in die Tasche gesteckt und hatte keine zum Zurückgeben.
Was würde auf deiner draufstehen? Also was von den Dingen, die ich dir jetzt gerade als Beschreibung zugeschoben habe, ist so die, die am markantesten momentan ist? Historikerin, Literaturwissenschaftlerin, Autorin?
Historikerin und Autorin. Als Literaturwissenschaftlerin stelle ich mich eigentlich so gut wie nie vor.
Aber du würdest ja auch jetzt nicht sagen, wenn du mich triffst, hallo, ich bin Leonie Schöler, ich bin Historikerin und Autorin.
Doch, das würde ich vielleicht schon sagen. Also wenn das jetzt in einem beruflichen Kontext stattfindet,
okay,
dann schon.
Gut, okay, dann habe ich das geklärt, wer Leonie Schöler ist, was ihr bei der Arbeit wichtig ist und um großartige Frauen, die aber gar nicht groß erwähnt werden. Darum geht's. Es werden Leute, Gast ist Leonie Schöler. Du scheinst ja einige Qualitäten zu haben. Fühlst du dich am wohlsten als Autorin dann momentan oder ist das wechselhaft?
Also ich habe schon als Kind auf jeden Fall Bücher geschrieben und gelesen wie eine Verrückte. Deswegen ist das eigentlich eine Karriere, die am meisten Sinn macht, wenn ich schon meine frühen Kindheitstage mir angucke. Aber ich würde sagen, das ist ein Label, das ich mir jetzt erst seit den beklauten Frauen geben würde. Davor war ich ganz klassische Journalistin, habe als Redakteurin für verschiedene öffentlich-rechtliche Formate gearbeitet. Erst festangestellt in diversen Produktionsfirmen und dann irgendwann als selbstständige Journalistin. Und durch die beklauten Frauen habe ich gemerkt, okay, als Autorin fühle ich mich eigentlich wirklich am wohlsten und da habe ich den meisten Platz, alle meine Gedanken loszuwerden. Deswegen setze ich mich jetzt in diese Ecke und werde da auch nicht mehr weggehen.
Aber Moment mal, aus Kindheitstagen weiß ich auch bei dir, Archäologin, Detektivin und aufgrund des leichten Zugangs zu Süßigkeiten, die Supermarktverkäuferin war auch hoch im Kurs.
Oh, da hast du aber gut recherchiert, das stimmt.
Und dann ist es nur die Autorin geworden.
Ja, die Geschichtsbegeisterung, die hat sich ja quasi durchgesetzt und ich finde, irgendwie mache ich das. Also ich bin keine Archäologin, aber ich bin Historikerin und Detektivin bin ich jetzt auch nicht im klassischen Sinne, aber meine Arbeit besteht ja eigentlich daraus, dass ich den ganzen Tag recherchiere und versuche, Hinweise zu finden in Archiven, in Quellen. Von daher ist das ja schon irgendwie auch wahr geworden und mittlerweile gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir meine Süßigkeiten
einfach. Sehr gut, das ist gut. Aber das mit dem Detektivisch, das habe ich mir auch gedacht, dass das schon sehr nah rankommt, so mit dem, was du machst, dass du halt wirklich lange recherchierst. Auf dein Buch schauen wir gleich nur ganz genau und da ist ja ganz viel Vorarbeit erstmal nötig, damit du dann halt auch was, eine Substanz hast, was zu schreiben. Was würdest du denn gerne noch besser können?
Geduldig sein. Also ich bin manchmal, fällt mir auf, dass ich manchmal so Flüchtigkeitsfehler mache. Ich bin insgesamt ein sehr schneller Mensch und ein sehr ungeduldiger Mensch. Und ich bin dann, wenn ich arbeite, meistens sehr im Tunnel und dann finde ich so schon sehr schnell, was ich suche. Und das ist macht meine Arbeit sehr produktiv. Aber ich hatte zum Beispiel bei den beklauten Frauen am Anfang nicht überall meine Quellen sofort angegeben, weil ich erstmal geschrieben habe. Und dann habe ich eine oder zwei Sachen dann am Ende nicht mehr wiedergefunden, die eigentlich super reingepasst haben. Und die musste ich dann rauskicken, weil ich wochenlang dann nach diesem einen Zitat gesucht habe und ich habe es nicht mehr gefunden. Und das ist, glaube ich, etwas, das musste ich mir jetzt antrainieren, so wirklich das Auge fürs Detail zu haben und die Geduld und die Ruhe, auch wenn ich im Schreibfluss bin, absolut alles sofort mit Quellennachweis zu dokumentieren, damit ich es am Ende auch wiederfinden kann.
Weil einem sowas sonst auf die Füße fallen kann, wenn man, weiß ich nicht, bei einer Arbeit was finden möchte, dass es dann genau sowas ist?
Ja, das ist ja auch der eigene Anspruch, den ich habe. Also es geht mir ja nicht nur darum, dass mir irgendwer da versucht, was nachzuweisen, sondern wenn ich ein Zitat erwähne, dann muss ich auch sagen, von wem es ist. Und wenn ich es nicht mehr finde, dann muss es raus.
Das stimmt. Du siehst dich als Türöffnerin in Sachen Geschichte.
Ja, schon so ein bisschen. Und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut. Wenn ich dann zum Beispiel Kommentare bekomme von vor allem jungen Menschen, die sagen, oh, ich interessiere mich nie für Geschichte, außer wenn du Videos machst oder durch dich habe ich jetzt gemerkt, wie spannend Geschichte eigentlich sein kann, dann bin ich schon, glaube ich, sowas wie eine Türöffnerin oder Kommunikatorin der Geschichte.
Ist das so das tollste Lob, was du eigentlich bekommen kannst?
Ich habe jetzt im Laufe der Tour relativ häufig zu hören bekommen, dass ich ein Vorbild bin. Und dass ich Frauen ermutigt habe, selbstbewusst zu sein und Raum einzunehmen und Arbeiten, von denen sie sich nie getraut haben, die zu veröffentlichen, jetzt endlich öffentlich zu machen oder Ungerechtigkeiten in ihrem Leben anzusprechen oder zu bekämpfen. Oder wenn Frauen, Lehrerinnen und auch Lehrer mein Buch im Unterricht als Gegenstand nehmen und darüber Arbeiten schreiben lassen. Also wenn ich quasi inspiriere, Raum einzunehmen, laut zu werden, über Themen zu sprechen, das ist für mich das größte Kompliment.
Das kann ich mir vorstellen. Als Historikerin ist SWRs Leutegast Leonie Schüller ihrer Leidenschaft nachgegangen. Welche Faszination hat Geschichte für dich?
Also man muss erstmal dazu sagen, meine Mutter ist ja auch, hat ja auch Geschichte studiert auf Lehramt und sie hat mir das, glaube ich, nahegebracht, dass was mich fasziniert an der Geschichte ist, dass da einerseits das ist, was wir Menschen ja ganz schon immer geliebt haben, nämlich Geschichten, also die Geschichte der Menschheit und dass dort aber auch wahnsinnig viele Geheimnisse sind. Ich sag ja, Detektivin wollte ich schon als Kind werden und ich glaube, dieses Geheimnisvolle und so dieses, man kann, wenn man hinschaut, immer noch was Neues finden und Diskussionen führen über bestimmte Themen und das finde ich wirklich spannend und das hat mich als Kind schon, vor allem als Kind, das alte Ägypten wahnsinnig interessiert, dann irgendwann das Mittelalter, die Steinzeit und irgendwie habe ich gesagt, das sind Menschen so wie du und ich und die leben in ganz anderen Zeiten mit ganz anderen Rahmenbedingungen und trotzdem finde ich da immer was Menschliches und etwas, wo ich mich auch wiederentdecken kann und dann wiederum Sachen, wo ich denke, oh, zum Glück lebe ich damals nicht. Aber ich glaube, so dieses Zwischenmenschliche, diese Geschichten und die Geheimnisse, ich glaube, das ist das, was mich an Geschichte fasziniert.
Auf der anderen Seite wird dann halt zu Geschichte gerne gesagt, oh, ist so trocken, so spröde, immer nur rückwärtsgewandt. Kommt es dann einfach auf die Art der Präsentation aufs Verkaufen dieser Geschichten an? Und die verkaufen jetzt nicht im eigentlichen Sinne, sondern so, wie man es präsentiert?
Ja, ich denke schon, ehrlich gesagt. Also ich finde, der Eindruck, der da entsteht, dass Geschichte oft trocken ist, dem kann ich sogar zustimmen. Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Manche können mit einer alten Quelle mehr anfangen als andere und das ist auch völlig okay. Nicht jeder schreit, oh Gott, ein Buch aus dem 17. Jahrhundert, wie cool. Aber wenn ich jetzt an meine Geschichtszeit zurückdenke und wie trocken und linear da vieles durchgenommen wurde und auch in Museen, da gibt es so, so viele spannende Modelle, wie man Geschichte erzählen und darstellen kann. Aber manchmal denke ich mir so, boah, also hier müsste man einfach mal ein cooles Konzept entwickeln, wie man die Fakten, die man hier eigentlich finden kann, so präsentiert, dass sie auch bei den Leuten eigentlich hängen bleiben. Also ich glaube, es hat schon viel damit zu tun. Und auch als, ich arbeite auch manchmal als Moderatorin und bekomme da öfter mal Skripte vorgelegt, wo ich merke, die Leute haben die Essenz von Geschichtsvermittlung nicht verstanden. Sie haben sich dann da aus 3 Artikeln und am besten auch noch Wikipedia irgendwie so ein bisschen was zusammenkopiert und das ist für sie jetzt Geschichte. Aber dieses, dass man ein Narrativ braucht oder eine Frage und diese irgendwie entschlüsselt und dass man irgendwie es hinbekommen muss, dass diese Frage auch relevant wirkt, das haben manche einfach nicht begriffen und das ist sehr schade, aber ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren einiges verändert.
Das heißt, du schreibst gnadenlos alles um, was man dir erstmal in die Hand gibt, oder?
Nicht unbedingt. Also ich werde auch häufig angefragt. Ich arbeite ja auch viel mit Museen, mit Stiftungen, mit Gedenkstätten zusammen und die wollen ja auch Leute erreichen. Also das ist ja das primäre Ziel und nicht nur dafür sich in ihrem Kämmerchen Geschichtsforschung betreiben, sondern dass das ja auch irgendwie an die Leute muss. Das ist bei den meisten Leuten angekommen und Geschichtsschreiben und Geschichtsforschung und auch Geschichtsdarstellung hat sich halt immer wieder verändert und es ist auch jetzt gerade in einem Transformationsprozess, vor allem in Bezug auf Digitales und KI. Da müssen sich historische Einrichtungen zu verhalten und das macht man am besten, indem man miteinander spricht und auch in Workshops das zusammenarbeitet und dann überlegt, wollen wir auf den sozialen Netzwerken präsent sein? Muss man ja auch nicht. Es gibt ja auch andere Formen, wie man das Digitale für sich nutzen kann, wie man vielleicht auch KI nicht nur als Riesenproblem, sondern auch als Chance sehen kann. Auch dort gibt es Modelle, die interessant sind und deswegen ist da eigentlich eher viel Interesse, da etwas neu zu machen. Aber ich bin auch nicht die Erste und auch nicht die Einzige, die auf den Trichter gekommen ist, dass Geschichte etwas ist, was man spannend verpacken kann.
Was ja auch gut ist, dass du nicht die Einzige bist, ja, dass da was getan wird. Aber gerade gegen dieses spröde, dieses trockene Image anzukämpfen, war das dann für dich auch so der Grund, Geschichte eben auf neue Plattformen wie Instagram und TikTok zu bringen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe 2020 mit TikTok runtergeladen, erstmal noch gar nicht mit dem Anspruch, da selber aktiv zu werden. Und dann fand ich die Plattform aber total spannend. Erstmal aus so einer journalistischen Perspektive, ein Format, wo man eine Minute Zeit hat, um Wissen zu vermitteln. Das hat mich einfach ja, das war eine Herausforderung, das hat mich interessiert. Und habe ich gesagt, Geschichte habe ich studiert, das ist das, wo ich jetzt auch gerade journalistisch am meisten zu arbeite, also mache ich Geschichte. Gab es im deutschsprachigen Raum so auch noch nicht oder hatte ich nicht gesehen. Und da war sofort der Anspruch, ich will es anders machen. Ich möchte, das ist ja die Chance von dieser neuen Plattform, eine jüngere Zielgruppe, die sich garantiert nicht auf die Fahne schreibt, dass sie sich für Geschichte besonders intensiv interessiert. Und dann aber zu sehen, wie viel Resonanz die Videos erzeugt haben und wie viele auch vor allem junge Leute da begeistert auch diskutiert haben und auch interessante Gedanken geäußert haben oder eigene Sachen gepostet haben. Das fand ich wirklich spannend. Und ich glaube, das war aber auch so ein bisschen, ich musste das so machen. Also es hätte jetzt auch nicht funktioniert, wenn ich mich da hingesetzt habe. So, Kinders, heute reden wir über den Versailler Vertrag. Mhm. So, dann schnallt euch mal an, los geht's. Also da musste ich mir schon irgendwie was Besseres, Cooleres, Interessanteres überlegen.
Du kannst das annehmen und sagen, hey, das ist eine neue Plattform, ich finde die spannend, aber es gibt ja auch genügend im journalistischen, auf der journalistischen Ebene, die sagen, eine Minute und da soll ich irgendwas erklären, das kann ja hinten und vorne. Ich glaube, ich brauche viel mehr Raum. Man kann ja auch direkt dagegen sein. Das ist aber anscheinend nicht so deine grundsätzliche Haltung.
Also ich finde, dass man Dinge auch kritisch sieht, das gehört ja auch dazu, dass man sich auch den Grenzen bewusst ist. Das ist ja klar, wenn man nur eine Minute hat und ein Skript versucht dafür zu schreiben, dass man sofort merkt, wie wenig Platz und Zeit das ist und wie viel man rauskicken muss. Ich habe mir das so beantwortet, dass ich Video rein gemacht habe, dass ich Part 1 und Part 2 gemacht habe oder dass ich eben mir immer ganz kleine Einzelaspekte rausgeguckt habe und nicht gesagt habe, ich erzähle jetzt die komplette Geschichte, sondern ich erzähle einen Aspekt und ich gebe einen Impuls mit und versuche, die Leute dahin zu lenken, dass sie vielleicht eine ganze Doku gucken oder mal sich ein Buch dazu durchlesen, zum Beispiel Die beklauten Frauen, oder eine Doku gucken oder einen Podcast hören und da irgendwie ein Interesse für entwickeln. Und das ist das, was dieses Format und diese Plattform kann. Sie kann keinen Besuch im Museum ergänzen oder ersetzen. Sie kann kein Lesen eines Buches ersetzen, aber sie kann ein Impulsgeber sein. Und das wollte ich auf TikTok erreichen.
Und es heißt ja nicht, wer das eine macht, darf das andere nicht machen, weil bei allem Digitalen, was du machst, wo du aktiv bist, bist du dann halt aber auch mit deinem Buch so diesen Oldschool-Weg gegangen. Also das, was es schon sehr, sehr lange gibt, ein Buch rauszubringen. War das für dich schwierig, da nochmal zu switchen?
Also in der einen Hinsicht gar nicht, weil ich bin ja Journalistin und ich habe ja klassische TV-Formate gemacht, 45 Minuten Dokus, die zwar auf YouTube laufen, aber die ja trotzdem dieses ganz klassische Format von Leuten, die man vorstellt, suchen erstmal einen Aktenordner aus dem Schrank raus. Also diese klassische Formate, das ist ja meine Hauptarbeit gewesen. Mhm. Und TikTok war ja nur wie eine digitale Visitenkarte, um deinen Spruch vom Anfang aufzugreifen. Aber das Buch war insofern nochmal eine neue Herausforderung, als dass es natürlich eine ganz andere Länge war. Und ich war es natürlich gewohnt, dass von Anfang an immer ein ganzes Team im Hintergrund ist von Leuten, abnehmenden RedakteurInnen, der Sender, die Moderation, die Recherche, die Produktion, also immer ein ganzes Team an Leuten, mit denen ich ständig im Austausch sein musste und die mir auch gefeedbackt haben sofort, was sie vielleicht interessant finden oder was unbedingt rein muss. Und bei dem Buch hatte ich schon echt freie Hand. Also ich habe den Verlagen natürlich vorgeschlagen, was ich machen möchte. Aber inhaltlich kam erstmal kein großes Feedback, außer super, du machst das jetzt so. Und dann habe ich wirklich 10 Monate so vor mich hingeschrieben. Und ich war dann echt froh, dass ich mir so eine gute Gliederung geschrieben hatte, an der ich mich orientieren konnte. Weil sonst hätte ich mich, glaube ich, komplett verzettelt. Und es hat auch eine Zeit gebraucht, bis ich so wirklich meinen Stil raus hatte und gesagt habe, okay, jetzt bin ich im Schreiben angekommen und jetzt fühle ich mich darin auch wohl.
Ein sehr erfolgreiches Buch hat SWR1-Leute-Gast Leonie Schüler gleich mal als Premiere hingelegt. Den Bestseller Beklaute Frauen. Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte. Das ging vom Interesse her gleich ab durch die Decke. Hattest du das vorher schon so im Gefühl?
Jein, also ich habe schon damit gerechnet, dass es einmal in die Bestseller-Charts kommt, denn ich hatte ja ein Following auf Social Media und das war ja auch im Grunde genommen, wenn man mal ehrlich ist, der Grund, warum ich einen Buchvertrag bekommen habe, so wie die meisten Leute, die im Netz irgendwie oder die eine bestimmte Bekanntheit haben.
Trotzdem weiß man nicht alle, die dir folgen, ob sie auch das Buch kaufen.
Das stimmt, aber ich habe schon gedacht, gut, mit Online-Marketing und so, einmal schaffe ich es bestimmt rein, Platz 9, das ist den Content-Creator, dieser Platz ist einem sicher irgendwie so gefühlt. Stimmt natürlich auch nicht ganz, aber so verkürzt kann man schon so sagen. und dass es aber so krass durch die Decke geht und dass es 2 Jahre später jetzt auch noch mit dem Taschenbuch schon wieder in den Spiegel-Bestseller-Charts ist und dass es, ich glaube, es war über ein Jahr mit dem Hardcover in den Bestseller-Charts und auch auf den Lesungen auch jetzt wieder so viel Interesse ist, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Und das ist auch manchmal immer noch so ein bisschen unglaublich für mich.
Und du hast auch so ein bisschen nachjustiert, ist mir dann aufgefallen. Die Taschenbuchausgabe hat dann vor der Einleitung noch ein Vorwort zur aktuellen Ausgabe. Da beschreibst du etwa eine Situation deiner Lesereise aus Mannheim, ist mir dann noch aufgefallen. Das heißt, also ich hatte so das Gefühl, du bist von dem Erfolg deines Buchs selber sehr beeindruckt.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also das ist ja der Traum oder der Wunsch eines jeden Autors, einer jeden Autorin, dass die Menschen das dann auch lesen wollen, was man geschrieben hat. Und es ist das eine, Views im Internet zu bekommen, wo die Algorithmen darauf ausgerichtet sind, dass Content vielen Leuten ausgespielt wird. Diese Ökonomie hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Aber im Buchmarkt zu bestehen und dort eben nicht nur seine eigene Bubble zu erreichen, sondern wirklich breit gefächert von jung bis alt, von super feministisch bis liest zum allerersten Mal irgendwas über Feminismus, von absoluten Geschichtsnerd über Leute, die mir sagen, ich habe noch nie ein Sachbuch hochgehoben und das ist das Erste, was ich wirklich auch gerne gelesen habe. Und diese breite Masse zu erreichen und dieses Feedback auch zu bekommen, was das mit den Leuten macht und auch über 2 Jahre hinweg ständig Nachrichten zu bekommen von Leuten, die sagen, was das Buch in ihnen ausgelöst hat und welche Denkprozesse es angestoßen hat, das ist ja das Größte, was einem passieren kann als Autorin. Und davon bin ich natürlich beeindruckt. Das hätte ich ja nicht so voraussehen können.
Du sagst Sachbuch, ja, das ist die Kategorie, unter der es läuft. Wenn ich dir jetzt sage, das ist trotz, was sind es, über 800 Fußnoten, glaube ich, für mich kein rein geschichtswissenschaftliches Buch ist, kein Sachbuch, weil es halt sprachlich nicht ganz so steif daherkommt, unterhaltsam ist. Trifft dich das, weil du es lieber eben steif und ein bisschen, weiß ich nicht, typisch Sachbuch hättest, oder ist das genau der Nerv, den du auch treffen wolltest?
Also es ist ein klassisches Sachbuch, aber der Stil ist nicht klassisch Sachbuch. Und da hast du absolut recht, das ist genau das, was ich wollte, weil ich ja eigentlich im Grunde genommen den ganzen Tag nichts anderes mache, außer genau solche Texte zu lesen und mir so oft denke, warum ist das so geschrieben, dass man jeden Satz erstmal so auseinanderreißen muss, um den zu verstehen. Warum ist das nicht straight to the point? Warum ist das nicht irgendwie so geschrieben, dass es Spaß macht, diese Informationen aufzunehmen und so einen Aha-Moment erzeugt, dass man auch irgendwie als Leserin oder als Leser das Gefühl hat, ich denke, ich arbeite mit und ich bin da jetzt quasi gemeinsam mit der Autorin auf einer Reise. Und nicht diese Autorin stellt sich so hin, als wäre sie so eine abstrakte Einheit, die mit dem Geschriebenen irgendwie nichts zu tun hat, sondern so ein allwissendes Element. Das ist ja, bin ich ja gar nicht. Und wenn da witzige Sachen drin sind in dem Buch, dann warum soll ich das da nicht benennen? Oder warum soll ich nicht mal einen flotten Spruch machen? Oder warum soll ich eine Geschichte von einer echten Person nicht auch szenisch erzählen, sodass es wirklich dafür sorgt, dass man sich in diese Zeit zurückversetzt fühlt. Und das war mein Anspruch beim Schreiben, dass es Spaß macht, dass es mir auch Spaß macht beim Schreiben. Ich meine, das ist schon ein dickes Buch fürs Erste gewesen. Und mein Anspruch, dass ich auch selber das Gefühl haben muss, diese Personen, über die ich da schreibe, das sind nicht einfach nur irgendwelche Menschen, die ich mir jetzt ausgewählt habe, um meinen Punkt rüberzubringen, sondern das sind Menschen, denen ich auch gerecht werden möchte und denen ich ja auch mit diesem Buch eine Bühne bieten möchte. Das war mein Anspruch, das war mein großer Wunsch. Und wenn Leute mir das spiegeln, dass sie Spaß hatten beim Lesen, dann ist das natürlich das größte Kompliment.
Man wirft dir dann auf der anderen Seite vielleicht vor, sie schreibt flapsig, weil es dann eben sachbuchuntypisch ist. Kannst du locker mitleben?
Ja, lustigerweise habe ich das noch nie gehört. Aber ich habe vor ein paar Tagen eine Mail von einem Leser bekommen, einem älteren Herrn, einem Ingenieur, der mir eine sehr, sehr lange Mail geschrieben hat, wo er das Buch in höchsten Tonen gelobt hat. Und da hat er geschrieben, meine Sprache sei saftig, aber nicht flapsig. Und das fand ich einen sehr tollen Spruch.
Sehr gut, saftig, nicht flapsig. Für wen ist das Buch? Also wen möchtest du damit erreichen? Wen hast du damit auch schon erreicht?
An erster Stelle möchte ich natürlich vor allem Frauen erreichen, die sich selber in der Welt wiederfinden wollen und Argumente für sich selber finden wollen. Aber natürlich will ich eigentlich alle erreichen. Also das tue ich insofern, als dass ich bei meinen Lesungen schon das Gefühl habe, da ist ein sehr buntes Publikum an, wie gesagt, Jungen und Alten und Geschichtsbegeisterten und Büchernerds und Leuten, die irgendwie so da reingestolpert sind, weil sie das zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Und wenn alle am Ende sagen, ich habe was für mich mitgenommen, dann ist das das Beste. Realistisch betrachtet muss ich natürlich schon sagen, dass ich deutlich mehr Frauen erreiche als Männer. Mhm. Das ist ein Buch, da ist eine Frau drauf, das ist eine Autorin, der Frauen steht schon auf dem Cover. Es ist in rosa und lila gehalten oder rot und lila. Und es ist ein Buch, das viele Männer für sich einfach schon von Anfang an nicht aufgreifen würden. Aber die, die es gelesen haben, waren im Großen und Ganzen sehr angetan und haben es auch nicht weglegen wollen und fanden es interessant. Und ich glaube, das ist so das, was ich mir auch für mein nächstes Buch wünsche, dass die, die es hochheben, dranbleiben und es gerne lesen. Und von da aus kann ich dann ja immer nur noch mehr Leute erreichen.
Das stimmt. Ich finde nur, dass bei dem Thema, das du halt anpackst, ne, mehr Anerkennung, Wertschätzung für Frauen, ich glaube, dass, so würde ich es einschätzen, wichtig ist, dass du beide Wege bespielst, das Digitale und auch das Buch, weil du im Buch bei den Leserinnen und Lesern, glaube ich, immer irgendwie so, da dauert es vielleicht ein bisschen länger, um das aufzubrechen, dass du neue Leserinnen dazu bekommst. Aber du sagst ja, dass das durchaus der Fall ist, Leute, die zum ersten Mal, wie hast du es gesagt, ein Sachbuch aufgehoben haben.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Zusammenspiel beider Welten, dass ich natürlich merke, dass jetzt auch bei der Show, die ich sehr stark auf Social Media beworben habe, ein deutlich jüngeres Publikum ist, als bei so einem klassischen Literaturverein, der zu einer Lesung für mich einlädt. Und das ist ja eigentlich schön erstmal. Und ich glaube einfach, dass diese, ich sag mal, Koalition von digitalem und klassischem Leserpublikum, dass das auch immer mehr verschwimmt. Also sowas wie BookTok oder so, dass Lesen digital auch zum Trend wird. Und gleichzeitig stimmt es natürlich, was du sagst. Also ich versuche auf möglichst vielen Wege die Leute mit meinen Informationen zu erreichen. Deswegen schreibe ich Bücher, deswegen habe ich eine Kolumne beim Spiegel gehabt, deswegen mache ich auch weiterhin journalistische Formate und deswegen bin ich auch weiterhin in den sozialen Netzwerken präsent.
Wir gehen rein ins Buch von SWR1 Leutegast Leonie Schöler, Beklaute Frauen in Kunst, Wissenschaft und Literatur. Gibt es ganz viele Männer, die in der Geschichte ganz viel Applaus bekommen haben. Und Frauen in Kunst und Wissenschaft und Literatur, tja, da gibt's dann deutlich weniger Anerkennung und das zieht sich leider bis heute durch. Du hast diese Ungerechtigkeiten als Geschichten gesammelt, große und kleine. Wie hast du eigentlich eine Auswahl vorgenommen? Weil das Buch hat jetzt wie viele Seiten und es hätte wie viele Seiten haben können?
Also im Vertrag stand eigentlich 250 Seiten. Diesen
Rahmen. Da bist du ein bisschen drüber.
Ja, den Rahmen habe ich gesprengt, aber es hat auch sich niemand beschwert. Ich glaube, als ich das Buch so abgeliefert habe, hat mein Verlag auch gesehen, man kann da jetzt nicht mehr viel rausstreichen. Ich hatte eine Vorauswahl getroffen, als das Exposé an die Verlage ging. Die hatte ich dann aber nochmal tatsächlich ein bisschen überarbeitet, weil ich beim Schreiben gemerkt habe, dass viele Frauen ein sehr ähnliches Profil hatten, waren gutbürgerlich aufgewachsen, hatten oft Zugang zu besonderen Ressourcen und besonderen Räumen, oft zu Bildung in Zeiten, wo es unüblich war, dass Mädchen und junge Frauen eine gute Bildung erhalten haben. Und dieses Privileg, das kann man beschreiben, aber wenn dann jede Biografie gleich ist, dann wird es irgendwann langweilig und dann wird es auch irgendwie, ja, also eigentlich ist es dann ja eine Missrepräsentation. Also was ich daraus ziehen konnte, ist, dass man, um erstmal eine beklaute Frau zu sein, muss man erstmal eine besonders privilegierte Frau gewesen sein in den meisten Fällen. Und deswegen habe ich aktiv dann nochmal gesucht nach Frauen, die dem vielleicht ein bisschen weniger entsprechen. Also Frauen, die aus der ArbeiterInnenschicht kamen, Frauen, die eine Migrationsgeschichte hatten, die nicht christlich waren, die geflüchtet sind. Und je länger, das hat natürlich länger gedauert in der Recherche, aber es war sehr ergiebig und es hat dann dafür gesorgt, dass das Buch, glaube ich, auch einfach spannender geworden ist, weil die Biografien sich unterschieden haben und trotzdem alle gemein hatten, dass sie als Frau gesehen, bewertet und beklaut wurden.
Ich habe mir zwei Kapitel mal rausgepickt, auf die ich näher eingehen möchte. Berühmte Genies und ihre heimlichen Mitarbeiterinnen. Auf welche Biografien bist du da gestoßen?
In dem Kapitel habe ich mir ja zwei Männer sozusagen angeguckt. Ich habe mir erstmal angeguckt Walter Gropius, den ja die meisten Leute kennen. Am Anfang von meinen Lesungen habe ich immer noch gefragt, wer kennt Walter Gropius? Es meldeten sich fast alle. Und dann habe ich gefragt, wer kennt denn Lucia Moholy? Und da hat sich kaum jemand gemeldet. Mittlerweile kann ich das nicht mehr machen, weil die meisten, die bei meinen Lesungen sind, das Buch gelesen haben. Lucia Moholy, die Fotografin, deren Bilder fast jeder kennt, der sich schon mal irgendwie mit dem Bauhaus beschäftigt hat und deren Negative von Walter Gropius geklaut wurden und einfach ihr Name nie erwähnt wurde. Er hat damit Ausstellungen bebildert und Karriere gemacht und die Bauhausbücher bebildert und ihr Name ist lange Zeit nirgendwo aufgetaucht, obwohl sie sich auch juristisch dagegen gewehrt hat und auch Recht bekommen hat. Und der zweite ist Bertolt Brecht und die Autorinnen, die mit ihm zusammengearbeitet haben in unterschiedlichster Form und in seinem riesen künstlerischen Dunstkreis quasi aufgetaucht sind. Der hat ja oft mit Autorinnen und auch Autoren zusammengearbeitet. Und es ist aber ein Riesengegenstand der Literaturwissenschaft, wie viel Anteil hatten diese Frauen jetzt eigentlich wirklich an der Arbeit des Bertolt Brechts. Und da gibt es Einschätzungen von, die haben fast alles geschrieben, bis hin, das waren halt die Sekretärinnen, die mal dann eine Seite sauber so, also abgeschrieben haben. Und das wird man niemals ganz eindeutig klären können. Aber was man natürlich machen kann, ist, man kann sich angucken, wie haben denn die Frauen selber darüber gesprochen? Ja, was hat Bertolt Brecht selber in Briefen über diese Zusammenarbeit gesagt? Was ist dokumentiert? Was ist auch finanziell über Rechnungen, die geschrieben wurden, nachweisbar? Wer was gemacht hat, gab es Tagebucheinträge, gab es Forschungsgespräche von Menschen, die schon in den 60ern vielleicht geforscht haben mit den Frauen gesprochen haben. Und da gibt es ja schon relativ viel. Deswegen ist es auch eigentlich so verwunderlich, dass dieser Fall Bertolt Brecht so unbekannt ist. Und das Einzige, was eigentlich im Grunde genommen bisher erreicht wurde, ist, dass unter der Dreigroschenoper jetzt steht, übersetzt von Elisabeth Hauptmann. Das ist quasi dieser Einfluss oder die Mitarbeit, die ihr nachweisbar zugesprochen werden kann, weil es auch zu Lebzeiten nie verheimlicht wurde, dass sie auf die Idee gekommen ist für das Stück, dass sie es übersetzt hat. Das basierte ja auf einem englischen Drama und Brecht überhaupt erst drauf gebracht hat. Aber wie dann die inhaltliche Zusammenarbeit aussah, das ist nach wie vor Gegenstand von vielen literaturwissenschaftlichen Debatten. Und ich finde, es zeigt aber, wie wir mit so der Idee von großen Männern und großen Genies umgehen und dass wir oft so die Idee haben von so einer einzelnen Person, die genial ist und auf geniale Sachen kommt und revolutionär denkt. Und meistens ist man ja aber immer so ein Spiegel von der Gemeinschaft, in der man sich aufhält. Und Künstlerinnen und Künstler sind ja oft sehr inspiriert. Ich bin auch ein inspirierter Mensch. Ich lasse mich auch von anderen inspirieren. Und deswegen würde ich mich aber nicht gleich als Genie bezeichnen, nur weil ich das jetzt alles zusammenwürfel.
Konnte dich bei der Arbeit, bei der Recherche, so wie du es gerade schon ja aufgezeigt hast, ist das ja wirklich auch ein Teil Detektivarbeit, da sind wir wieder beim Thema, aber konnte dich da wirklich noch was überraschen oder sogar schocken?
Ja, also manchmal die Dreistigkeit, mit der manche Männer einfach ihre Meinung frei herausposaunt haben und die auch öffentlich dokumentiert ist und da man aber erstmal nachsuchen muss, um das zu finden. Also es gab sehr viele Zitate, die dann auch in meinem Buch gelandet sind, von Leuten wie Albert Einstein oder Karl Marx oder Pablo Picasso, die nie geheim waren und die trotzdem keiner kennt. Und da die Quellen zu finden, manchmal war ich schon fast überrascht, wie simpel es eigentlich war, diese Nachweise zu finden. Also weil das einfach in den Biografien drin steht, die auch von ihnen autorisiert sind. Oder weil sie das selber im Tagebuch geschrieben haben und damit dann eine Ausstellung eröffnet haben oder so. Also das hat mich manchmal schockiert. Berührt hat mich oft das Schicksal der Frauen und da gab es auch Momente, wo es mich auch traurig gemacht hat oder extrem wütend. Und das fand ich aber eigentlich auch wertvoll, weil es mir gezeigt hat, okay, ich bin eben doch nicht nur eine Historikerin, die sich da jetzt emsig durch alle Quellen wühlt und das dann alles zusammenschreibt, sondern ich bin natürlich auch der Mensch, mit dem das jetzt etwas macht. Und es hilft mir auch, die Menschlichkeit von meinen Protagonistinnen und auch den männlichen Protagonisten zu sehen, mit all ihren Stärken und Schwächen und den vielen menschlichen Facetten, die ein Mensch nun einmal hat. Und da gab es also eine historische Begeisterung darüber, was für tolle Quellen ich hatte und was für spannende Sachen ich da auch teilweise gefunden habe. Zum Beispiel von einer Forscherin, Forscherin aus der DDR, die zu Karl Marx geforscht hat, war sie jetzt nicht die Einzige, aber sie hat zu seinem Frauenbild geforscht und sie hat da eine Quelle gefunden, auf die wäre ich vielleicht sonst nie gestoßen, wo Karl Marx mit seiner Tochter so ein Frage-Antwort-Spiel gespielt hat, so ein Q&A würde man das heute nennen. Und da wurde er gefragt, so, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist deine Lieblingsblume, aber eben auch, was ist deine Lieblingstugend beim Mann, da hat er Stärke hingeschrieben, und was ist deine Lieblingstugend bei der Frau, Schwäche. Und sie hat das dann, also erstmal als Originalquelle von Karl Marx und seinen Töchtern, schon sehr interessant. Und sie hat das dann aber noch so interpretiert, als wäre das irgendwie so eine liebevolle Geste eines Vaters. Also sie hat das dann so im Sinne der DDR-Politik, den großen Karl Marx, den man nicht kritisieren darf, versucht irgendwie feministisch einzuordnen. Das war so eine skurrile Quelle in einer Quelle. Das sind dann so Momente, wo ich als Historikerin richtig Spaß habe. Und gleichzeitig macht mich das dann natürlich auch wütend.
Aber du bist auch gerne laut, weil ich meine, das hast du ja schon deutlich gemacht, du kratzt ja hier völlig zu Recht auch den Lack von Legenden ab. Also bei Namen wie Marx, Brecht, Picasso, Einstein, wirft man dir das irgendwo auch vor? Lass die Männer doch in Ruhe.
Ich finde in einem Zeitgeist statt, der schon auf den Trichter gekommen ist, dass man Menschen nicht mehr so krass auf ein Podest heben sollte und dass man bei absolut jedem Menschen immer wieder Schockierendes finden kann. Wenn wir aufhören, Leute auf ein Podest zu heben und sehen, dass sie Menschen sind, die gute und schlechte Seiten haben können und dass wir vielleicht Abstand nehmen sollten von so einer Überhöhung auch einzelner Menschen, dass wir da gut beraten sind. Und das heißt nicht, dass jeder Mensch, der eine Aufmerksamkeit hat oder eine Berühmtheit oder in der Öffentlichkeit steht, ein schlechter Mensch ist. Im Gegenteil. Aber es hilft vielleicht, da nicht mehr so zu romantisieren. Und ich glaube, da bin ich aber auch nicht die Erste. Und deswegen wird mir das auch eigentlich nicht vorgeworfen. Nee.
Das ist auch gut so. Ein anderes Kapitel in deinem Buch heißt Noch nie gehört, Frauen hinter männlichen Pseudonymen. Wenn ich dazu im Internet suche, werden mir Begründungen angegeben, wie Frauen wurde oft nicht zugetraut, komplexe und maskuline Themen wie Politik, Philosophie oder düstere Genres zu behandeln. Und oder auch, dass mit einem männlichen Pseudonym die Marktchancen eben besser sind oder besser waren. Das ist ziemlich billig, oder?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil natürlich ist das billig und natürlich steht es für den Zeitgeist und für die Hürden, denen diese Frauen ausgesetzt waren. Und das ist natürlich auch dann so eine Situation, die sich dann ja immer wieder bestätigt, wenn es dann auch keine Autorinnen gibt, die unter weiblichem Namen und ihrem eigenen Namen solche Themen behandeln. Und gleichzeitig verstehe ich schon, dass die Autorinnen das dann auch gemacht haben, dass sie gesagt haben, ich möchte über diese Themen schreiben, ich schreibe über diese Themen und die einzige Art und Weise, wie ich das publizieren kann, ist unter männlichem Pseudonym oder unter einem Kürzel, so wie J.K. Rowling. Problematische Autorin, aber sie hat da ja schon ein Gefühl dafür gehabt, warum sie das gemacht hat. Und das ist ja erst ein paar Jahrzehnte her. Also dass viele Frauen, die ein männliches Pseudonym gewählt haben, haben das im 19. Jahrhundert gemacht, als der Literaturmarkt auch nochmal deutlich chauvinistischer war als heute. Und trotzdem zeigt es ja was, wie wir Literatur wahrnehmen, wie wir Schreiben wahrnehmen. Und ich beschreibe ja auch in meinem Buch, dass Bücher, die von Frauen geschrieben wurden, bis heute zu 85% von Frauen gelesen werden. Und Bücher, die von Männern geschrieben wurden, zu 40-50% von Männern und Frauen gelesen werden. Also da merkt man ja schon, dass sich nach wie vor wenig geändert hat. Und deswegen hätte ich jetzt mein Buch noch erfolgreicher machen wollen, dann wäre ich vielleicht Leo Schöler gewesen. Aber das würde ich natürlich nicht machen. Aber es gibt schon Gründe, warum Leute sich dafür entschieden haben.
Aber genau die Frage habe ich mir gestellt. Bei mir war es Leonard Schöler, den ich mir dann da ausgedacht habe. Aber wenn das Buch Beklaute Frauen von Leo Schöler kommt, würde. Der Inhalt wäre ja der gleiche. Ich würde wetten, dass es dann eben kein Bestseller geworden wäre.
Ja, das finde ich interessant. Würde ich, glaube ich, widersprechen. Das ist eine interessante Diskussion, das ist eine philosophische Diskussion vielleicht schon fast. Kann ein männlicher Autor über feministische Themen schreiben? Ich würde sagen, es wäre anders verpackt worden. Es wäre, das Cover hätte anders ausgesehen und die Vermarktung wäre anders gelaufen. Aber ich bin ja nicht die einzige Historikerin, die Also ich werde oft so dargestellt wie so eine junge Stimme, die jetzt mit der Geschichtsschreibung komplett bricht und alles anders macht. Und das stimmt eigentlich so gar nicht. Also ich bin auch nicht die Erste, die darauf gekommen ist, auf den Trichter, dass Geschichte sehr männlich erzählt wird und dass man das anders machen kann. Und ich glaube, du hast insofern recht, als dass natürlich so eine feministische Geschichtsschreibung vor allem von Frauen betrieben wird. Aber es gibt auch durchaus männliche Autoren, die sehr populäre Geschichtsbücher geschrieben haben, die halt einfach anders aussehen und die anders vermarktet werden. Und die sitzen dann auch in anderen Formaten, aber die Bücher sind nicht weniger erfolgreich als dieses Buch. Aber wir können es nicht wissen, wir können nur spekulieren.
Ich gönne dir den Erfolg auch und für mich musst du da keinen anderen Namen draufschreiben. Du sprichst von unsichtbaren Heldinnen in deinem Buch. Von den vielen, die du erwähnst, hast du da eine Lieblingsheldin oder eine Heldengeschichte, die dich besonders fasziniert hat?
Das sind mehrere, aber wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann antworte ich häufig entweder mit Alexandra Dulip Singh, die beschreibe ich im ersten Kapitel, eine Frauenrechtlerin, die im Dunst des britischen Königshauses aufgewachsen ist, deren Vater ein indischer Sultan war, der entführt wurde als Kind, und diese Familie ist sehr privilegiert aufgewachsen und gleichzeitig natürlich haben sie rassistische Diskriminierung erfahren, und sie hat quasi dieses Geld und diesen Einfluss, den sie hatte, für die Frauenbewegung eingesetzt und hat sich eben auch für die Brücke zwischen den britischen und indischen Suffragetten eingesetzt. Das finde ich eine sehr interessante Frau. Und ich glaube aber, die Frau, die mich nachhaltig als in feministischer Hinsicht am meisten interessiert, ist tatsächlich Eleanor Marx, also die Tochter von Karl Marx, weil sie... Also Karl Marx hat ja auch viele richtige Beobachtungen gemacht und sie hat sie oft sehr sinnvoll ergänzt und weitergedacht, vor allem in dem, was man heute vielleicht intersektionalen Feminismus bezeichnen würde, also mit der Erkenntnis, dass eine weiße Frau, die in einer gutbürgerlichen, intellektuellen Familie aufgewachsen ist, so wie ich es zum Beispiel bin, und eine schwarze Frau, die in Berlin als Tochter einer Migrantin, einer alleinerziehenden Migrantin aufgewachsen ist, dass wir zwar beide als Frauen diskriminiert werden, aber dass unsere Lebenswege und unsere Chancen und Privilegien so unterschiedlich sind, dass man diese anderen Aspekte, ja, von sozialer Herkunft, Hautfarbe, solche Sachen kann man nicht wegdenken. Und da hat sie sehr früh schon sehr kluge Texte geschrieben und sie hat auch den Finger in die Wunde der bürgerlichen Frauenbewegung im 19. Jahrhundert gelegt, die sich oft mit so rein juristischen Aspekten beschäftigt haben und soziale, zwischenmenschliche Elemente komplett weggelassen haben. Also warum sitzen wir auch heute noch hier und reden über Gleichberechtigung, obwohl du und ich ja gleichberechtigt sind auf dem Papier? Aber zwischenmenschlich sind wir es dann häufig doch nicht. Und das ist etwas, was sie sehr früh sehr klug analysiert hat und wo sie eben auch gesagt hat, es reicht nicht, nur das Frauenwahlrecht einzufordern. Wir müssen uns auch wirklich fragen, wie leben Männer und Frauen zusammen? Und was sind zum Beispiel Aspekte von Beziehung und Ehe? Oder wie werden Frauen im Job wahrgenommen und ernst genommen? Eben nämlich oft gar nicht, schon gar nicht zu dieser Zeit. Egal, ob sie jetzt das Recht haben, arbeiten zu dürfen oder nicht. Und da hat sie wirklich sehr viele, sehr kluge Dinge geschrieben, die auch heute noch sehr aktuell sind und die lange Zeit einfach wirklich übersehen wurden. Und deswegen ist sie eine Frau, die mich sehr beeindruckt hat.
Dann lass uns als nächstes ins Hier und Jetzt wechseln. SWR1 Leutegast Leonie Schüller: Gibt Frauen eine Stimme, ein Gesicht, die in der Geschichte vergessen oder bewusst ausgeblendet wurden, weil sie Frauen waren? Das machst du mit deinem Buch Beklaute Frauen. Und du hast es ja gerade schon deutlich gemacht, dass wir eigentlich keinen Schritt weiter sind. Ich habe mir mal so Dinge rausgesucht. Frauenanteil im Bundestag ist zurückgegangen. Europaweit gibt es dann halt Nationen, Schweden und Finnland, die haben Werte von mindestens 45% Frauenanteil. Frauen in Spitzengremien deutscher Unternehmen Anfang 2026 auch rückläufig. Das muss doch ein Schlag ins Gesicht für dich und deine Arbeit auch sein, oder?
Also ich sag mal so, Frauen in Spitzenämtern, das ist eine wichtige Frage. Aber wenn ich mir jetzt die Welt angucke, dann ist das für mich, spielt das nur eine nebensächliche Rolle. Ich sehe die Frauen im Iran, ich sehe die Frauen in Afghanistan, die wirklich um existenzielle Dinge kämpfen. Ich sehe die massive Gewalt, der Frauen im Krieg ausgesetzt sind, sei es in Gaza, im Sudan, in anderen Kriegsgebieten, wie jetzt auch im Nahen Osten. Und das beschäftigt mich noch viel mehr und das ist ein Backlash, den ich noch viel krasser finde.
Aber da können wir auch hier bleiben. Lagebericht des Bundeskriminalamtes, glaube ich, der letzte, Gewalt gegen Frauen hat zugenommen. Also dann sind wir nicht in irgendwelchen Sphären von Aufsichtsräten oder sowas, dann sind wir am Grund sozusagen.
Ja, ich hatte letztens ein Interview zusammen mit einer anderen Autorin und sie hat eine sehr interessante These vertreten, nämlich, dass das jetzt quasi das letzte Aufbäumen des Patriarchats ist und dass wir uns auf der letzten, auf der Zielgerade quasi befinden von das Patriarchat wehrt sich nochmal mit aller Gewalt, die es hat. Ob das zutrifft oder nicht, will ich jetzt nicht zu Ende diskutieren, aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Und ich beschreibe ja auch in meinem Buch dort, wo der Feminismus immer am stärksten geworden ist, am lautesten, am unbequemsten und auch am meisten erzielt, dort ist auch der Antifeminismus am stärksten geworden. Dort ist die Gewalt am höchsten Punkt angekommen gegen Frauen. Und es ist genau das. Je mehr wir einfordern, je mehr sichtbar wir werden, desto mehr werden sich auch oft Männer dagegen und auch mit wirklich brachialer Gewalt. Und Gewalt ist, glaube ich, dieses eine Element, was Frauen weltweit miteinander verbindet. Und das ist, glaube ich, also es ist auf der einen Seite sehr traurig und weil es auch ja wirklich lebensbedrohlich ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch zeigt, wie erfolgreich und wie wichtig dieser Kampf ist. Und es ist kein Zufall, dass wir mitbekommen, wie Frauen auf allen Teilen der Welt ausstehen, wie sie Revolutionen anführen, sei es nun wirklich nur in feministischer Hinsicht oder wirklich um demokratische Proteste voranzubringen, um die Klimabewegung voranzubringen. Überall sehen wir junge Frauen, die angefeuert werden, auch von Frauen und Männern und die Proteste anführen. Und das zeigt, dass trotz all der Gegengewalt dieser Kampf sich lohnt und dass er uns voranbringen wird. Und davon bin ich wirklich überzeugt. Und es ist schwer, das auszuhalten, aber irgendwie muss man es. Und wenn wir uns jetzt die letzten 200 Jahre angucken, wie häufig es Backlashes gab und wie häufig man gefühlt das gesehen hat, dass sich Privilegien oder Räume, die Frauen sich schon erarbeitet hatten, wieder zurückentwickelt haben, lässt sich doch feststellen, dass so juristische Dinge oft nicht mehr weggenommen wurden. Auch im NS-Regime wurde den Frauen nicht das Wahlrecht wieder weggenommen. Und auch berufliche Sphären wurden aufrechterhalten. Das heißt nicht, dass der Nationalsozialismus nicht ein absolut rückständiges Frauenbild hatte. Aber dieses Wahlrecht, das wäre sehr schwer durchgesetzt, also das durchzusetzen, dass man das allen Frauen, nicht nur jüdischen Frauen, wegnimmt, das wäre sehr schwer gewesen. Und das zeigt so, dass man nicht alles, was wir erkämpft haben, einfach so wieder rückgängig machen kann und dass wir gerade deswegen auch gut beraten sind, diesen Kampf weiterzuführen, auch da, wo es schwierig ist, auszuhalten.
Also die positive Haltung bei solchen Rückschlägen finde ich beachtlich, fällt mir manchmal so ein bisschen schwer, dass dann daraus tatsächlich dann auch noch was eine gute Tendenz zu erkennen. Wie geht es denn deiner Meinung nach voran, damit wir weniger Ungerechtigkeiten haben? Ich habe noch so einen Wert aufgeschnappt. Bundesweit, glaube ich, ist Baden-Württemberg das Land, wo es Gender Pay Gap am größten ist. Das sind ja alles Dinge, die wären relativ leicht auf gleichen Level zu bringen.
Ja, theoretisch natürlich schon. Aber ich glaube, da, wo das dann am meisten hakt, ist wieder das Zwischenmenschliche. Und um jetzt mal zum Beispiel beim Gender Pay Gap zu bleiben, warum bekommen Frauen häufig weniger Geld? Weil sie erstmal nicht als die Ernährer ihrer Familie gesehen werden, obwohl sie dann am Ende das Essen einkaufen und kochen. Aber vor allem auch, weil Frauen vorgeworfen wird, irgendwann bekommt ihr bestimmt Kinder und ihr macht nicht dieselbe Karriere wie eure Männer. Und wenn man mal so ganz ehrlich sind, dann stimmt das ja häufig auch. Also gerade jetzt zur Zeit sind junge Frauen auf der Überholspur und sind besser ausgebildet und machen bessere Abschlüsse und steigen auch oft im Berufsleben erfolgreicher ein als junge Männer. Und dann gibt's aber einen Knick mit Mitte 30, dort, wo Frauen Kinder bekommen. Und dann ist da eine interessante Entwicklung, weil die Frauen bekommen diese Kinder ja in der Regel mit einem Mann zusammen. Und es entwickelt sich aber für den Mann nichts rückständig. Und es gibt auch keinen Knick in der Karriere, weil da jetzt ein Kind da ist und bei einer Frau doch. Und es liegt auch häufig dann daran, also man kann es natürlich jetzt nur am Arbeitgeber aufhängen, aber ich glaube, es liegt auch häufig daran, dass Frauen dann tatsächlich auch zurückstecken müssen, weil sie merken, das hängt jetzt einfach an mir. Und wenn ich mich nicht drum kümmere, dann kümmert sich auch niemand darum, dass jetzt hier gekocht wird und der Arzttermin gemacht wird und die Spülmaschine ausgeräumt wird. Und dann macht man es eben und man bettelt und man bettelt. Und man kommt dann irgendwann in so eine Erkenntnis, entweder ich reiß mir jetzt wirklich jedes Glied aus, was ich habe, um dieser Doppelbelastung standzuhalten, oder ich gehe einen Schritt zurück. Ich bin vielleicht auch gerne Mutter, auch das ist ja legitim. Und schaffe es einfach nicht, genau mit der gleichen Arbeitsbelastung wie mein Ehemann, Karriere und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Und da müssen wir, glaube ich, weiterdenken, dass wir diese zwischenmenschliche Ebene, erstmal dieses in privaten Beziehungen, auch das Thema wieder Gewalt, also die Gewalt, die sich ja auch digital äußert und in allen möglichen Räumen, dass wir die in den Griff bekommen und dass wir da dafür sorgen, dass Diskussionen auf Augenhöhe stattfinden können, dass Männer an sich selber arbeiten. Das ist einfach, das ohne funktioniert es nicht. Wir sind in vielen Räumen sehr weiblich, wo wir dann ganz viele tolle Diskussionen führen und die sind auch ganz wichtig und die führen dann dazu, dass Frauen sich abgrenzen können und sagen können, stopp und ich möchte das nicht mehr und ich lasse mir das nicht mehr bieten, aber die Männer kommen da nicht mit und das führt dann zu so einer komischen Dynamik, wo man eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander diskutieren kann und auch gar nicht mehr so richtig weiß, was will man jetzt voneinander. Ich bin in einer Beziehung mit einer Frau, ich muss diese Diskussion zum Glück privat nicht führen, aber ich weiß, was das für meine Freundinnen und Kolleginnen bedeutet, mit den Menschen, denen man am meisten liebt, so eine schwierige Diskussion führen zu müssen und zu merken, man stößt gegen eine Wand und das fühlt sich für die andere Seite bestimmt auch blöd an. Und da müssen wir, glaube ich, mehr hinkommen, dass wir es schaffen, das als gemeinsames Projekt zu sehen, wo wir alle von profitieren, ohne dass Männer glauben, muss mich nur für den Feminismus einsetzen, wenn ich dann am Ende auch was vom Kuchen habe, sondern das wirklich als Aufgabe zu sehen, die uns gesellschaftlich voranbringt und die dafür sorgt, dass wir als Gemeinschaft kollektiver sind und dass wir Aufgaben gemeinsam bewältigen können und eigentlich wieder dahin zurückgehen, wo wir menschlich mal ganz am Anfang waren, noch lange bevor wir Zivilisationen hatten, wo es darum ging, erfolgreich zusammenzuarbeiten, um das Leben gut und erfolgreich zu meistern. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann wäre viel gewonnen.
Ich weiß, du kannst jetzt auch nicht in die Glaskugel schauen. Du bist 1993 geboren. Wenn wir alleine bei Gender Pay Gap bleiben als Thema. Gehst du davon aus, dass bis ans Ende deines Lebens das sich normalisiert hat?
Ja, das denke ich schon. Also da hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. Also vor allem in Deutschland wird sich die Lücke sicherlich schließen. Also kommt drauf an, wie lange ich noch lebe. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahrzehnte.
Davon gehe ich mal aus. Damit habe ich jetzt gerechnet.
Genau, also wenn ich vorausgesetzt, ich lebe ein langes, gesundes Leben, dann gehe ich davon aus, weil es da einfach sehr viel Engagement in die Richtung gibt. Ich glaube, wie gesagt, so auch Sachen in Chefpositionen, das wird sich vielleicht nicht ganz schließen, die Lücke, aber da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren viel tun. Was mir halt wirklich, wie gesagt, mehr Sorgen bereitet, ist Gewalt und ist das Zwischenmenschliche, weil ich glaube, da hakt es einfach am meisten und das zeigt ja die Geschichte und da bin ich wieder bei Eleonore Marx, die klug gesagt hat, egal wie viel wir an den Rahmenbedingungen justieren, es muss am Zwischenmenschlichen auch, also der Kollege muss auch glauben, dass die Frau genauso viel verdient hat und das nicht nur machen, weil es dafür ein Gesetz gibt.
Hey Leonie, das ist der Name von SWR1 Leutegast Leonie Schüller bei Instagram und bei TikTok. Wie viele Menschen folgen dir da so?
Oh, gute Frage. Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, über 200.000 zusammengenommen. Ich bin auf TikTok nicht mehr aktiv, muss ich dazu sagen. Die Follower habe ich natürlich trotzdem noch. Ja. Wenn ich irgendwann zurückkehren sollte, da sind es, glaube ich, irgendwie 170.000 oder so. Ist meine größte Plattform, aber ich habe mich da nicht mehr so wohl gefühlt. Deswegen bin ich jetzt nur noch bei Instagram und ich glaube so 70.000 oder so.
Was ja auch schon eine Menge ist, ne? Ich meine, wenn man in Fußballstadien sich das vorstellt, ist das eine volle Hütte.
Ja, auf jeden Fall. Also richtig sehen, wie viele Leute das sind, tue ich dann ja bei der Show. Also jetzt bin ich ja gerade unterwegs, heute Abend dann noch in Stuttgart am Tag der Aufzeichnung. Und dann so vor hunderten Leuten zu stehen, die extra ja auch für mich gekommen sind und für dieses Buch und die den Abend mit mir verbringen wollen und dafür sogar ein Ticket gekauft haben. Also das ist schon krass, muss ich sagen.
Eine Show überhaupt. Also ich meine, zu einem Buch gibt's dann halt hier und da, wenn es gut läuft, eine Lesereise. Bei dir ist eine Show auf der Bühne. Was veranstaltest du da?
Also mein Verlag hat mich gefragt, ob ich jetzt zum Release des Taschenbuches nochmal Lesungen machen möchte. Und ich habe gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich möchte es ein bisschen größer auffahren. Ich habe einen richtigen Film schneiden lassen mit meinem Cutter zusammen, wo der schon so richtig emotional einsteigt in diesen Abend. Und dann erzähle ich etwas zur Entstehungsgeschichte der beklauten Frauen. Ich habe da private Bilder und Zeitungsartikel mitgebracht, um so ein bisschen meinen Werdegang nachzuerzählen. Ich habe eine Lesung, wo ich Archivmaterial währenddessen einblende mit Originalzitaten und Videoaufnahmen aus dieser Zeit, die ich beschreibe. Ich habe mir verschiedene Gästinnen eingeladen und so habe ich quasi einen bunten Abend gestaltet, der ein bisschen größer daherkommt und der aber die Fragen beantwortet, die mir bei den Lesungen eigentlich immer gestellt wurden, nämlich wie bist du aufs Thema gekommen, wie arbeitest du, wie recherchierst du, wie findest du diese Frauen, und darum habe ich quasi diese Show entwickelt.
Ein bisschen größer, also ich meine, du bist jetzt in normalen Veranstaltungshallen und nicht in der Buchhandlung XY, bist du eine Rampensau?
Das ist eine gute Frage, da habe ich mir gestern auch viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, in gewisser Hinsicht auf jeden Fall und war das auch schon seit meiner Jugend. Ich merke aber auch, dass ich das immer weniger werde und immer mehr merke, dass mich das auch überfordert, vor so vielen Leuten zu stehen. Vor allem, weil ich so über ihnen stehe und die gucken mich dann alle an und ich muss die dann 2 Stunden oder entertain die dann 2 Stunden und danach kommen die dann zu mir und signieren noch, und ich sehe diese ganzen Frauen an, die entweder schon seit Jahren, Jahrzehnten sich in der Frauenbewegung engagieren und wirklich eigentlich auf der Basis so viel mehr erreicht haben, als ich es in meinen kurzen Lebensjahren getan habe. Und dann blicke ich in die Gesichter von jungen Frauen, die, hätte ich sie woanders kennengelernt, wahrscheinlich meine Kolleginnen oder Freundinnen sein könnten. Und ich weiß nicht, ob ich mich in dieser Rolle so wohlfühle, ganz ehrlich. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken. So eine Show ist schon eine besondere Bühne, auf die ich mich da gestellt habe. Und sie war so ein bisschen ein Geschenk an die Community. Ist sehr viel Arbeit reingeflossen und hat sich finanziell dann nicht so ganz rentiert für mich. Aber das ist auch nicht schlimm, weil das Buch sich einfach so gut verkauft hat, habe ich gesagt, ich will das wirklich, dass das richtig viel Spaß macht, dass das ein toller Abend ist, der mal anders ist als die klassischen Lesungen und so ein bisschen ein Geschenk an die LeserInnen und an meine Community. Und genau, also ich bin schon eine Rampensau und habe auch kein Problem damit, auf einer Bühne zu stehen, aber ich weiß nicht, ob ich so Lust habe, so auf einem Podest zu stehen und so zu den Leuten runterzureden und ob ich da nicht vielleicht noch eine Form finden kann, wie es ein bisschen mehr auf Augenhöhe stattfinden kann.
Du hast ja eben auch schon gesagt, dass du für Menschen, die deine Show besuchen, deine Lesetour besuchen, dein Buch gelesen haben, Vorbild bist. Das muss man auch können, oder? Diese Rolle dann ausfüllen. Also du bist jetzt nicht gefragt worden, möchtest du Vorbild sein, und du hast als Erste den Finger gehoben, sondern das ist dann halt so. Also kommst du damit klar?
Also das, was ich mache, mache ich wirklich aus vollster Überzeugung, mit vollster Leidenschaft und mit der Gewissenheit, dass das, was ich da mache, in Form von Fußnoten und in der Arbeit, die ich da reinstecke, wirklich gerechtfertigt ist und bewiesen ist und dass das auch Substanz hat, was ich dort erzähle. Und das mache ich nicht erst seit ein paar Jahren, weil ich jetzt gemerkt habe, Feminismus verkauft sich gut, sondern das mache ich seit meiner Jugend, bin ich engagiert, und seit meiner Jugend kämpfe ich vor allem dafür, dass Menschenrechte überall anerkannt und durchgesetzt werden. Und das ist etwas, wo ich fundamental dran glaube und wo ich das Wissen und die Arbeit, also das Wissen mir angeeignet habe und die Arbeit reingesteckt habe. Und deswegen glaube ich auch, dass ich diese Rolle ausfüllen kann, weil das nicht einfach nur irgendwas ist, was ich jetzt besetzt habe, weil ich gemerkt habe, damit kann man Karriere machen, sondern weil das wirklich etwas ist, wo ich seit Jahren sehr engagiert drin bin. Und gleichzeitig bin ich mir natürlich bewusst darüber, dass das eine Verantwortung mit sich bringt. Und ich arbeite daran, dass ich auch immer reflektieren kann, wo sind vielleicht auch noch meine eigenen Lücken, und mir aber auch klar mache, ich bin ja eine Projektionsfläche in diesem Moment. Die kennen ja nicht mich privat und chillen nicht mit mir und haben dann gesagt, so Leonie, die lohnt sich als Role Model, sondern sie sehen in dem Moment das, was sie sehen wollen, und wenn das reicht, damit sie weiterkommen im Leben und damit sie sich empowern können oder mutig in der Diskussion argumentieren können, dann ist das völlig okay für mich. Und diese Rolle nehme ich dann auch gerne ein.
Trotzdem, du könntest ja kämpfen auch in der Gruppe zwischen ganz vielen anderen Schultern, oder du kannst vorne weggehen. Und momentan habe ich das Gefühl, dass du dann eher vorne weggehst.
Ja, und da bin ich auch wieder bei dem Punkt, dass ich nicht weiß, ob ich mich in dieser Rolle wohlfühle, weil das nicht das ist, wo ich herkomme. Sondern ich komme aus dem Aktivistischen. Ich war viele Jahre bei Amnesty International extrem engagiert und da habe ich immer mit anderen zusammengearbeitet. Da war ich vielleicht auch mal Gruppensprecherin, aber da war ich ja wie eine Mediatorin, um sozusagen anzuleiten und nicht um vorneweg zu preschen. Und das ist eigentlich das, wo ich am meisten das Gefühl hatte, dass ich in diesem Engagement bewirken kann. Ich profitiere schon sehr von der Arbeit, die ich leiste. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade weil ich so viel Arbeit reingesteckt habe, habe ich vielleicht ein Momentum erzeugt. Und wenn das dazu führt, dass ich jetzt einmal vorpresche, damit andere dann im Schulterschluss anschließen können, dann ist das okay. Wenn es dazu führt, dass nur ich dann irgendwann am Ende an der Spitze stehe und sage, so, ich habe jetzt hier das Geld verdient, ich habe eine tolle Karriere gemacht, vielen Dank, tschüss. Dann hätte ich, glaube ich, mein Ziel nicht erreicht.
Das wollte ich dir auch gar nicht unterstellen.
Nein, das habe ich auch nicht so verstanden.
Wenn SWR1 Leutegast, die Journalistin, Historikerin, das, ich sag mal Multitalent, Autorin Leonie Schöler einen Aufschlag im Internet macht, dann gefällt das vielen, aber man muss ja dann auch so ehrlich sein und sagen, eben nicht allen. Würdest du mit deinen Inhalten gerne allen gefallen? Dann eckt man nicht an.
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe schon, glaube ich, meine Themen und von denen weiß ich auch, dass sie manche ärgern. Fairerweise muss man sagen, im Internet existieren Bubbles einfach und ich erreiche meine Community sehr erfolgreich und die Leute, die keinen Bock auf mich haben, die scrollen halt weiter. Also ich habe früher sehr, sehr viel mehr Backlash im Internet bekommen, als ich noch gar kein großes Following hatte. Mittlerweile kann ich da, ich scroll da irgendwie drüber hinweg. Ich weiß auch nicht, es macht nichts mehr mit mir, wenn Leute sich so... Wer bist du denn? Deswegen habe ich auch kein Problem damit anzuecken.
Ja, ich finde auch immer, dass es wichtig ist, dass man streitbar ist. Also,
voll. Also ich meine, wenn man sich für Menschenrechte und für Feminismus einsetzt, dann ist, glaube ich, jedem Menschen klar, dass es dort sehr viel Widerspruch gibt und sehr viele Menschen, die an den Verhältnissen nichts ändern wollen, weil sie davon auch vielleicht profitieren oder das Gefühl haben, davon zu profitieren. Es sind auch manchmal zwei unterschiedliche Sachen. Und von daher ist ja die Essenz des Feminismus ist ja zu kritisieren. Und wenn man das tut, dann wird man auch wieder zurückkritisiert. Das ist Teil des Ganzen. Und ich komme aus dem politischen Journalismus. Dort wird ständig gestritten. Von daher kenne ich es nicht anders und habe da auch kein Problem damit. Auch wenn es natürlich deutlich angenehmer ist, vor Leuten zu stehen, die bei allem sagen, jupp, genau so ist das, wie du sagst.
Du könntest ja mit viel einfacheren oder leichteren Themen durchs Internet wandeln. Machst du aber nicht. Du legst dich online auch zum Beispiel mit Julian Reichelt an, Chefredakteur des als rechtspopulistisch, rechtskonservativ einzuordnenden Nachrichtenportals News. Da ist dir ja dann schon vorher, denke ich mal, klar gewesen, dass die gegenüberliegende Blase sich auch zu Wort melden wird. Gehst du das Risiko ein?
Ja, das bin ich ja eingegangen.
Ja, oder machst du das bewusst? Dass du sagst, die muss man halt auch mal ein bisschen anlocken oder?
Nee, also das ist ein Beispiel von einem Video, das waren ja zwei Videos, die ich gepostet habe, weil die damals extrem auf TikTok präsent waren und sich aber kaum erkennbar gemacht haben, dass sie alle zum gleichen Nachrichtenportal gehören und damit ja den Diskurs auf der Plattform extrem manipuliert haben und verschoben haben nach rechts. Und deswegen habe ich diese Videoreihe gemacht im Bewusstsein, dass ich damit auch einen Shitstorm mir einheimsen könnte. Und der kam auch und der war massiv. Und es war der massivste Shitstorm, den ich je erlebt habe. Wo es wirklich so krass war, dass ich kurz überlegt habe, ob ich auch das nicht mehr machen kann, weil es wirklich über Wochen die wüstesten Bedrohungen waren, Beleidigungen, die man hier auch nicht erwähnen kann, die sicherlich auch strafrechtlich relevant gewesen wären. Und zum gewissen Punkt kann man das ignorieren, wenn es mal hier und da ist, aber wenn es orchestriert ist, weil die dann auch ein Reaction-Video auf mich machen und dann ihre Community zu einem schicken und man irgendwann auch Angst hat, das ist nicht mehr so lustig und das war nicht das, was ich mir erhofft habe. Ich habe es natürlich ahnen können, aber in diesem immensen Ausmaß, in diesem konkreten Fall, das habe ich nicht vorhersehen können und es hat mich auch vorsichtiger werden lassen. Also Kritik äußere ich dort, wo ich das Gefühl habe, ich kann das auch handeln, weil ich jetzt durch dieses Beispiel Julian Reichelt und News mitbekommen habe, was für eine Power die haben und wie viele Leute in ihren eigenen Reihen, die gar keine Grenzen kennen und man sich einfach hilflos fühlt als einzelne Person. Und ich dann auch irgendwann gesagt habe, ich kann nicht jeden Kampf führen und manche Dinge müssen von Redaktionen eingeordnet werden, die aus vielen Menschen bestehen und die ganz andere Möglichkeiten haben, sich auch juristisch zu wehren. Das kann ich als Einzelperson nicht. Also da bin ich auf jeden Fall vorsichtiger geworden, ja.
Das heißt auch, also das ist ja dann, wenn man das als Schlagabtausch sieht, dass dann in dem Fall die andere Seite gewonnen hat, kann man das so sagen?
Naja, man kann gar nicht richtig von einem Schlagabtausch sprechen, weil die Art und Weise, wie gesprochen wird, schon so unterschiedlich ist. Das findet auf komplett unterschiedlichen Niveaus statt. Ich habe mich inhaltlich kritisch auseinandergesetzt und ich habe es auch, wir sind wieder beim Wort flapsig, ein bisschen flapsig gemacht, ein bisschen witzig gemacht. Und die sind aber gleich persönlich geworden. Mhm. Also die haben sich so über mich und die charmante Historikerin Leonie Schüler, also so richtig, wo es einfach darum ging, mich lächerlich zu machen.
Ja,
und
deine
so
Kompetenz wurde auch in Frage
meine
gestellt.
Kompetenz in Frage zu stellen und mich einfach als Mensch und als Historikerin der Community zum Fraß vorzuwerfen. Also hat überhaupt gar kein inhaltlicher Austausch stattgefunden und das kann man dann irgendwie auch nicht mehr so richtig als Schlagabtausch sehen, aus dem irgendetwas Konstruktives entstehen könnte.
Du hast eben gesagt, dass du, wenn du scrollst bei den Reaktionen, dann halt auch das ein oder andere wahrscheinlich bewusst überliest, dass es dich nicht mehr trifft. Hast du dir diese Fähigkeit angeeignet?
Also in gewisser Hinsicht bin ich bestimmt auch abgestumpft. Also wie gesagt, dieser Shitstorm, der war, ich glaube, vor 2 Jahren oder 3 Jahren, der war so krass, dass danach mich irgendwie nichts mehr schocken konnte so richtig. Vor allem, wenn es dann vereinzelt von irgendwelchen random Dudes im Internet ist, dann denke ich mir so, ja komm, Achim, tschüss. Ich hatte auch eine Zeit lang bei Instagram, dass mir nur Leute Kommentare schreiben konnten, die mir folgen. Das hat das Gröbste schon mal ausgefiltert. Und ich glaube, es ist auch insofern einfacher, als dass es deutlich weniger geworden ist. Je mehr Follower du hast und je mehr Einfluss du hast, desto weniger trauen sich Leute, sich mit dir anzulegen. Also als ich noch ganz am Anfang bei TikTok angefangen habe, da war mein Kommentarfeld teilweise ein wüstes Kriegsfeld. Und das habe ich schon seit Jahren so in der Form nicht mehr erlebt. Und deswegen ist es sehr vereinzelnd. Und da, wo blöde Kommentare kommen, ist meine Community auch sofort am Start, dass ich mich damit selber gar nicht so richtig beschäftigen muss. Außer es ist strafrechtlich relevant und auch da gibt es ja Möglichkeiten, sich zu wehren, zum Beispiel mit Organisationen wie Hate Aid oder so, sich auch Hilfe zu suchen. Und deswegen, glaube ich, schüchtert mich das nicht mehr so ein. Aber ja, ich glaube, ich bin auch einfach abgestumpft.
Aber das heißt auch, dass das Team Hey Leonie ist mittlerweile so groß, dass es dann halt auch, was ist, so eine selbstreinigende Wirkung hat oder sowas, dass wenn da einer irgendwie negativ auffällt, dann kriegt er seine Sprüche schon ab?
Ja, ich glaube schon, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich habe da echt eine tolle Community, die sind auch nicht auf den Mund gefallen und die sind vor allem diskussionsfreudig und was ich aber auch toll finde, ist, die bashen nicht einfach wild drauf los, sondern die setzen sich auch inhaltlich damit auseinander oder machen eben auch einen frechen Spruch zurück, der aber auch witzig ist und klug ist und da bin ich schon sehr beeindruckt und freue mich einfach, dass ich eine Community habe um mich herum. Das ist dann doch wieder dieser Schulterschluss und mich dann nicht alleine mit sowas auseinandersetzen muss, was ich ja auch zeitlich irgendwann gar nicht mehr bewältigen könnte.
Und auch da sind wir bei dem Punkt, dass es über das Miteinander geht, ne? Was wir eben schon mal hatten. Jetzt möchte ich in SWR1 Leute mit Autorin Leonie Schüler noch nach vorne schauen, auf deinen, ich sag mal, Karriere-Zeitstrahl. Das nächste Buch schon in der Mache?
Ja, tatsächlich schon. Ich schreibe jetzt gerade mein zweites Buch. Das wird im kommenden Jahr voraussichtlich erscheinen. Ich kann noch nicht sagen, worum es geht, aber es ist auf jeden Fall wieder sehr viel Detektivarbeit dabei. Es ist auch sehr archäologisch tatsächlich und es macht mir richtig viel Spaß zu schreiben. Und ich habe auch schon Ideen für das dritte Sachbuch danach. Also ich glaube, viel wird man noch von mir lesen können. Und genau, ansonsten werden die beklauten Frauen ja jetzt wahrscheinlich dann auch verfilmt,
ja,
als
das
Kinofilm. Es ist schon krass, wir suchen jetzt gerade nach Protagonistinnen von Menschen, die das Gefühl haben, sie wurden beklaut. Und ich weiß noch nicht genau, wann der Film erscheint, aber wir haben jetzt auch auf meiner Tour schon ein bisschen gefilmt und werden auch eine Frau aus dem Buch interviewen, nämlich Jocelyn Bell Bonnell, die einzige Frau ist, die einzige Protagonistin in den beklauten Frauen, die noch lebt. Mhm. Und wir werden sie im September in Oxford besuchen. Und nicht nur sie, sondern vor allem auch, sie hat ja Preise bekommen in den letzten Jahren auch für ihr Lebenswerk. Und aus diesen Geldern supportet sie jetzt junge Wissenschaftlerinnen mit Migrationsgeschichte. Und ich finde, das ist so eine tolle Story. Mhm. Und ich freue mich so, sie persönlich kennenlernen zu können und dieses Projekt mit ihr umsetzen zu können. Das ist schon echt total toll, ja.
Aber dieser Werdegang, nochmal, mit Bühnenshow, jetzt dann einen Film, den es zu dem Buch gibt, das ist ja irre beim ersten Buch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Irgendwann denke ich mir auch so, wann wache ich aus diesem Traum auf? Oder ist das irgendwie so, man hat ja auch manchmal dann so Angst oder auch so Imposter-Gefühle. Auf der anderen Seite zeigt es halt einfach, welche Relevanz dieses Thema hat und dass diese vielen Frauen, die mir schreiben, eben dann eine ganze Reihe von Frauen sind, für die dieses Thema so relevant ist und dass es genau zur richtigen Zeit erschienen ist und dass es vielen Menschen aus der Seele gesprochen hat. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass aus dieser Diskussion und aus der Bühnenshow und dem Film fruchtbare Dinge entstehen. Und wenn dann zum Beispiel Frauen mir erzählen, dass sie in ihrem Seminarkurs ihre Hausarbeiten, also die Hausarbeiten zu den beklauten Frauen geschrieben haben oder dass das Buch in der Uni gelesen wird, dass es im beruflichen Kontext dem Chef zum Weltfrauentag geschenkt wurde und er das gelesen hat und danach hat sich auch wirklich ein fruchtbares Gespräch entwickelt, dann habe ich die Hoffnung, dass das nicht nur für mich ganz toll ist, sondern dass das auch wirklich etwas bewegt und etwas verändert und sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und das ist wirklich fantastisch und manchmal für mich auch immer noch nicht ganz begreifbar, ja.
Und du denkst auch an die nächsten Generationen. Also das Ganze soll es dann auch nochmal für die Jugendlichen geben?
Ja, für Kinder. Mein Verlag hatte die Idee, ob wir es nicht noch als Kinderbuch adaptieren wollen. Und es gab tatsächlich bei meinen Lesungen sehr, sehr viele Frauen, die so alt wie ich oder vielleicht ein paar Jährchen älter sind und meinten, ach, das lass das mal signieren für meine Kinder, wenn die alt genug sind, dass sie das lesen können. Und dann ist die Idee entstanden, ob man nicht quasi eine kindergerechte Version der beklauten Frauen schreiben kann, zusammen mit ganz tollen Illustrationen und diese Frauen, die ich in den Worten schon zum Leben versucht habe zu erwecken, dann auch nochmal bildlich und in dieser Kindervariante erzählen kann. Und das ist ein Projekt, auf das ich mich sehr freue. Wie gesagt, ich arbeite jetzt an meinem zweiten Buch, deswegen arbeite ich da auch mit einer Kinderbuchautorin zusammen, die auch echt super viele Kinderbücher schon sehr erfolgreich geschrieben hat. Und auch das einfach für mich so eine tolle Zusammenarbeit. Wir hatten jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen das allererste Thema mit Autorin, Lektorin, Illustratorin und Verlegerin. Und es waren 4 Frauen plus ich, die alle Bock hatten auf dieses Thema und daran zu arbeiten. Und das ist freut mich einfach richtig. Und mit Kinderbüchern wird man nicht reich, aber das ist so ein Projekt, über das ich richtig, richtig glücklich bin. Und ich liebe Kinderbücher. Ich habe eine kleine Schwester, die ist 11 und immer wenn ich in ihrem Zimmer bin, dann picke ich mir die Kinderbücher raus, die ich noch nicht kenne oder die ich auch aus meiner Kindheit kenne und lese da gerne ein bisschen drin. Von daher bin ich sehr, sehr stolz, glaube ich, wenn dann irgendwann mein Kinderbuch dann da drin steht in diesem Regal.
Das kannst du sagen. Ich würde noch gern wissen, hast du mittlerweile den großen Holztisch im großen Haus, aus dem du den ganzen Tag oder an dem du sitzt und schreibst, im lichtdurchfluteten Arbeitszimmer, bodentiefe Fenster, helle Gardinen, das war deine Vorstellung ja mal irgendwann. So müsste eine Autorin leben.
Ja, ich weiß auch nicht genau, woher das kam, aber ich hatte da eine sehr konkrete Vision. Ja. Die bodentiefen Fenster mit den wehenden Vorhängen im gleißenden Licht, da bin ich noch nicht ganz angekommen. Okay. Aber ich habe eine sehr große Tafel und ich bin, seit ich die beklauten Frauen geschrieben habe, auch umgezogen in eine etwas größere Wohnung, wo ich vor allem ein deutlich größeres Arbeitszimmer habe.
Raus aus dem Schreibloch.
Es war wirklich ein Loch. 6 Quadratmeter, es passte genau der Schreibtisch rein, der war nicht mal so breit wie das hier und da habe ich wirklich, es war im Sommer absoluter Horror, die Hitze da drin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade und damit bin ich jetzt auch erstmal sehr zufrieden, glaube ich.
Gut, das ist dann, was wäre denn so der nächste Entwicklungsschritt?
Für mich persönlich?
Was das so angeht. Also Buch 2, Buch 3, alles schon da, Kinderbuch, Film, also da ist ja kaum Platz für noch irgendwas anderes.
Ja, ich glaube aber, das reicht mir auch. Also ich glaube, da habe ich schon genug Projekte und an diesen Projekten arbeite ich auch wirklich sehr gerne. Ich glaube, das klingt jetzt hier immer alles sehr glamourös, aber die meiste Zeit sitze ich am Schreibtisch und lese und schreibe und lese und schreibe und lese und schreibe. Und das mache ich auch wahnsinnig gerne. Und ich bin sehr gerne zu Hause und arbeite ruhig und konzentriert. Habe mein Hündchen, mit dem ich zwischendurch mal rausgehe. Das ist ein Leben, das gefällt mir sehr gut. Irgendwann hätte ich gerne ein Haus, wo ich einen Garten habe, damit der Hund auch mal zwischendurch mal einfach nur rausgehen kann. Wir leben aktuell im 4. Stock ohne Fahrstuhl. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten Jahre und auf die nächsten Projekte und vor allem auf die nächsten Bücher.
Leonie Schöler in SWRs Leute, sei weiter laut, eckig, flapsig, streitbar.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Kommen.
Danke dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.